Mal, wenn ich von Chur da rauffahre auf Bux und dort ist sogar kein Nebel da. Das ist wunderschön. Ja, ich genieße es, feiere es, das wunderschöne Herbstwetter und einfach auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön bist du da dabei. Ja, ich freue mich sehr auf den Morgen, auf das spannende Thema von diesem unsichtbaren Bereich. Es gibt ja so viele Sachen, die sind real, obschon sie unsichtbar sind. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe gleich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und als ich noch jünger war, hat man oft davon geredet, ja, ich glaube nur an das, was man sieht und so. Das gehört heute fast nicht mehr. Wir müssen alle ehrlich wissen, es gibt so viele Sachen, die sind real, obschon wir es nicht sehen. Das wissen wir heute mehr und mehr. Ich werde nur ein Beispiel nehmen. Der Lachs, der Fisch, der Lachs. Das ist ja, der Lachs, der ist ja bis Mitte vom 20. Jahrhundert ist er ja jetzt ungefähr 1 Million Lachse gegeben im Rhein. Also der Rhein, unser Fluss gerade da, ist der Fluss in Europa gewesen mit den meisten Lachs. Bis dann die ganzen Verbauungen gekommen sind und ja, er in dem Sinne ausgestorben ist. Und dort ist er vor allem auch im Atlantischen Ozean. Und ich denke, alle wissen um das Wunder vom Lachs, wie er vom Ozean Tausende von Kilometern zurückgelegt an den Ort, wo er ist geboren worden, um wieder Eier zu legen. Also ohne Nahrungsmittel, ungefähr monatelang, geht er zurück genau an den Punkt, wo er ist geboren worden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so etwas, wenn ich so ein Naturwunder höre, dann gibt es für mich eine grosse Frage. Ich weiß, was mir so einen Lachs vorgestellt hat. Schau mal so einen Lachs an, oder? Das ist einfach Fisch. Haut, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gerät. Und ich habe eine grosse Frage als denkender Mensch. Wo um alles in der Welt hat der Lachs sein Navi? Du kannst den Lachs zerlegen, so weit wie auch immer. Du findest das Keiben, Navi nicht. Das sieht alles so stupid aus bei diesem Fisch, ja? Und gleich ist das ein Hoch. Da ist etwas Hochintelligenz, unsichtbar und doch ist es so real. Und so gibt es eigentlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Beispielen. Und das haben wir in der Natur schon gesehen. Wie mehr gibt es denn im Reich Gottes? Ich finde es so spannend, wie oft Jesus zu den Jüngern und zum Volk gesagt hat, hey Leutlis, ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. Und ihr habt ein Herz und ihr versteckt es einfach nicht. Und es ist noch spannend, wenn du das liest in der Bibel, oft habe ich den Eindruck, also wenn ich die Bibel lese, Jesus ist da recht emotional bei diesem Thema, so im Sinne, hey, checkt es doch endlich, oder? Es ist nicht einfach nur so, er ist recht erregt und die Jünger stehen so ein bisschen daneben, Achsenzucken, so ein bisschen Schilf, kommen einfach nicht raus, was da wirklich abgeht. Aber Jesus ist ja immer barmherzig, das wissen wir. Aber das ist spannend zu sehen. Und die Frage ist zu stellen, hey, wie kann ich fitter werden in der Dimension von dem unsichtbaren und doch so realen Reich Gottes. Jesus hat es uns gemodelt und hat sich so sehr gewünscht, dass seine Nachfolger in diesem ganzen Bereich wie lebendiger, fitter werden. Und ich glaube, ich hoffe, wir alle haben den Wunsch heute Morgen, dass wir mehr von Jesus her verstehen können, was es heisst, mit reingenommen werden in das unsichtbare und doch so reale, kraftvolle Reich Gottes. Es ist eigentlich nichts anderes als in dem weltbekannten Unser Vater Gebet, wenn wir beten, dein Reich komme. Damit ist ja gemeint, dass das Reich Gottes kann mehr und mehr kommen in dein und in mein Herz. Und lass uns dann noch mehr auf die Schliche gehen heute Morgen. Wie kann das realer werden in deinem und in meinem Leben? Dass es nicht außerhalb von uns ist, sondern ein Teil von unserem ganz praktischen Sein kann sein. Die Trennlinie, wo wir sind wie getrennt worden vom Reich Gottes, da müssen wir zuerst wie eine Wurzelbehandlung machen. Also zum Ursprung zurückkommen. Wo hat das Ganze angefangen? Es hat angefangen bei Adam und Eva, wo sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Und Die Schlange hat ihnen ja gesagt, als sie sich da in das Paradies hineingeschlängelt hat, hat sie gesagt, hey, Eva, du wirst sie oder die werden sie wie Gott und die werden auch nicht sterben. Und sie haben von dieser Frucht gegessen, zuerst die Eva. Und der Punkt ist eigentlich der, dass der Punkt ist der, was sie von dieser Frucht gegessen haben, ist der Mensch eigentlich geworden wie Gott. Wie der Mensch ist geworden, wie kleine Götter. Was heisst sie wie Gott? Das ist dann, wenn ich sage, wenn ich entscheide, was ich will. Wenn ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Wenn ich im Zentrum bin. Das ist so wie der Anfang, der Ursprung so von dem Sein wie Gott. Und wir sind wie schlechte Kopien von dem Gott im Himmel. Lass uns das ein bisschen genauer anschauen, den Ursprung. Also da schlängelt sich die Schlange ins Paradies. Sie essen von dieser Frucht und es war dann so, dass nachher Eva zum Adam sagt, du Adam, ist das so Bauchweh? Ja, sie jetzt, ich bin mir so alles zusammen. Oh, ich glaube, jetzt müssen wir sterben. Oh, ich glaube, sie bin vergiftet von dieser Frucht. Ich glaube, wirklich zu essen. Dann sind sie tot umgefallen. Ist das die Story? Ich sehe, da hast du schon mal die Bibel gelesen. Das ist nicht die Story. Ist der Körper gestorben? Nein. Ist die Seele gestorben? Was ist die Seele? Gemäß der Definition der Bibel, es ist unser Verstand, unser Gefühl, unser Wille. Ist das gestorben? Nein. Hey Gott, du hast dich getauscht. Ist ein Flop gewesen, du hast dich schon der erste göttliche Flop von dir. Es ist ja gar nichts passiert. Was ist gestorben? Der Geist. Der ist gestorben. Und der Geist ist das Verbindungsglied von uns Menschen zu Gott. Und die Seele ist das, was wieder dazwischen ist. Zwischen dem Geist und unserem Körper. Das ist doch ein bisschen wie das Schlachtfeld, wo ganz viele Sachen stattfinden. Und wenn wir parat werden für das Reich Gottes, dann ist es entscheidend, dass der Geist, der muss belebt werden, der muss aktiviert werden. Und da gibt es ganz passende Geschichten dazu, wo Jesus ein Gespräch hat mit dem Nikodemus. Der Nikodemus war ein führender Pharisäer. Und er kommt bei Nacht zu Jesus für ein Gespräch, für eine Diskussion. Ich finde es so spannend, dass er bei Nacht kommt. Drückt sich etwas aus, wahrscheinlich hätte er nicht entdeckt werden. Das war ein Peinlich vielleicht auch gewesen. Und sie haben zusammen eine rege Diskussion. Jesus und der führende fromme Mann, also Pharisäer, das sind so wie die führenden Kirchenleute, wären wie die führenden Kirchenleute in der heutigen Zeit. Und es geht um das Reich Gottes. Und dann sagt Jesus folgenden Satz. Er sagt, kann ich den ersten Bibelvers haben? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und der hochintelligente und ich denke auch charakterlich edel Typ, der Nikodemus, er stellt eine Frage. Also er verstellt die Aussage von Jesus überhaupt nicht, ob schon er ein führender Kirchenmann war. Er checkt es überhaupt nicht. Und er stellt eigentlich eine logische Frage. Nämlich die Frage, kann ich den nächsten Vers haben? Oder das kannst du noch erwarten, sorry. Das ist keiner vorher. Nur der, der vorher war. Kannst du noch mal zeigen? Er stellt die Frage, aber Jesus, ich kann doch nicht neu in meine Mutter hineinkriechen. Das geht doch nicht. Und dann sagt Jesus, genau, jetzt kannst du den nächsten Vers geben. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Was Jesus hier klar macht, ist, so wie es natürliche Prinzipien gibt, so gibt es auch geistliche Prinzipien. Und dann doppelt Jesus noch nachher und sagt nochmal, kannst du den nächsten Vers geben? Hey, Niki, bist nicht erstaunt, wenn ich dir sage, du musst von Neuem geboren werden. Du musst. Er sagt es unmissverständlich klar. Es ist nicht ein Angebot. Wenn du willst, in das Reich von Gott kommen, dann musst du von neuem geboren werden. Und was muss geboren werden von neuem? Der Körper? Der Körper? Nein. Die Seele? Nein. Der Geist? Kann ich ein paar Köpfe sehen, wo ein bisschen... Der Geist. Du kannst dir das so vorstellen, ganz eine einfache Illustration. Unser Geist ist von Natur aus so schwabbelig, so, oder? Hey, was ist unser Geist? Unser Körper, der ist stark, da tun wir trainieren, oder? Da gehen wir ins Fitness, da machen wir alles Mögliche. Unsere Seele, zu der schauen wir bombastisch. Aber der Geist, der ist oder? Und jetzt geht es darum, dass dein und mein Geist kann den Hauch vom Heiligen Geist bekommen. Genau, wir alle kennen das Prinzip, ich lasse es jetzt raus, aber das, einfach, dass dein Geist kann mit der Gegenwart vom Heiligen Geist kann gefüllt werden. Und er sagt, dass wir das Reich Gottes reinkommen können, dass wir in die Dimension reinkommen können, dass wir es erleben können, braucht es zwei Sachen. Aus Wasser, ich glaube, das kann eben der Vers nehmen, glaube noch, wenn jemand nicht geboren wird, aus Wasser und Geist, die zwei Elemente. Mit dem Wasser, da ist Taufe gemeint. Und wenn ich mich entscheide für den Jesus, im Nachhinein, dass ich mich taufe. Und lass mich eins Detail erwähnen bei der Taufe. Das Wort, das wir brauchen, von untertauchen, im Griechischen, könnte man auch übersetzen mit ersäufen. Wir haben ja Taufe in der Regel so zu einem süßen, netten, frommen Festchen gemacht. Und ich sage den Leuten viel, wenn wir Taufvorbereitung haben und sie so kommen, sage ich, hey, bist du dir im Klaren? Du gehst jetzt an dein Begräbnis. Du sagst deinem alten Mensch, deinem alten Leben ganz ab. Das ist eine gewaltige, freiwillige Herzensentscheidung. Wenn ich in das Wasser, kannst du das Bild mal zeigen, wenn ich in das Wasser absteige und damit ausdrücke, hey, mein ganz Mensch gebe ich jetzt in den Tod. Das ist markant. Und jetzt kommt Zell, wenn sich jetzt Zell melden kann und die meldet sich, dann sagt Zell, nein. Das ist viel zu extrem. Also, nein, doch nicht so. Also. Das ist Zell. Nur ein Beispiel. Der Geist, wenn der jemand zieht, dann sagt der Geist, hey, come on, oder? Und von wegen nur ein paar Tropfen, ich brauche Fluten von Wasser. Nur so gerne tue ich meinen alten Kerli in den Tod geben, weil es die Offenbarung hat. Der Stolz ist weg, Demut kommt rein und ich merke, wow, unbedingt. Ich wünsche mir so sehr das neue Leben. Das ist das Wasser, die Reinigung. Und dann kommt der Geist. Und wenn der Heilige Geist kommt, er Kommandozentral übernimmt von deinem Leben, ab dann wird alles gut. Und du schwingst dich nur noch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis du stirbst. Schön wär's. Die Realität ist oft eine andere. Auf der einen Seite ist unser Wunsch da. Ja, ich will das tun, ich will so denken, ich will so fühlen, ich will so handeln, wie es der Geist Gottes will. Aber auf der anderen Seite ist da immer noch mein alter, fetter Ich, was sich immer wieder meldet. Das Ich, das alte Ich, wo wir eigentlich da bei der Taufe in den Tod gehen, das ist so hartnäckig immer noch in uns innen. Das bist du nicht einfach so schnell mit dem Gebet weg. Schön wär's. Also bei mir ist es nicht so gegangen. Ich gebe dir nur ein Beispiel, wie das so in uns innen sitzt, in der Schule. Wenn wir Verb konjugieren, oder? Wie machen wir es ganz normal? Ich, du, er. Das sitzt so in uns innen, oder? Ich. Zuerst ich. Göttlich ist er. Du, ich. Das ist die göttliche Reihenfolge. Aber es ist so in uns innen. Zuerst komme ich. Das sitzt ganz tief in uns innen. Und so findet oft der Feind statt. Zwischen Seele und Geist. Deine Seele, wo der Platz nicht einfach so kampflos einfach freigibt. Du liest zum Beispiel die Bibel. Und da liest du zum Beispiel, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und du sagst, ja, natürlich, Gottes Reich ist mir schon wichtig. Aber es wälzt sich deine Seele und sagt, aber zuerst Gottes Reich. Nein, 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 nein. Schon gut, Gottes Reich. Aber zuerst komme doch ich. Mein Reich. Meine Sachen. Zähl kommt. Oder du liest, achte den anderen, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist deine Seele. Also sicher nicht. Also der und die und überhaupt. Nein, nein, da mache ich nicht mit. Zuerst komme ich. Das ist unsere Seele, die sich ständig will und tut melden. Und es kann so weit gehen, dass wir uns sogar mehr und mehr von Gott distanzieren. Wenn distanzieren wir uns von Gott, wenn unsere Seele im Leid ist und nicht der Geist. Wenn unsere Seele definiert, das und das ist richtig, das und das ist wahr, das und das will ich jetzt haben. So und so muss Gott sein und Gott hat gefälligst. So und so will ich mir das wünschen, all meine Gebete zu erhören und zu erfüllen. Unsere Seele, die interpretiert so vieles. Unsere Seele, die produziert so vieles, auch Christliches, Religiöses, wie Gott sein soll. Und sich immer die entscheidende Frage, wer ist in deinem und in meinem Leben im Lied? Ist es die Seele? Oder ist es der Geist? Wer führt? Und dieser Fight, den haben wir eigentlich, oder von diesem Fight, redet die Bibel immer und immer wieder. Ich gebe dir einfach ein Beispiel. Im Epheserbrief lesen wir über diesen Fight Folgendes. Legt von euch ab den alten Menschen, den alten Küssen, oder? Du kannst jetzt deinen Namen einsetzen. Mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es gibt den Grundsatz, entscheid, ich sage mich los von dem alten Leben. Das drücke ich aus in der Taufe. Und jetzt sagt Gott, dass all das Alte soll absterben. Also, will Gott denn mich töten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Will Gott mich töten? Gott will nicht dich töten. Gott will nur das töten, was dich tötet. Ich sage es nochmal. Gott will niemals dich töten. Er will nur das töten, was dich tötet. Was ist es denn, was mich tötet? Es ist mein Egoismus. Es ist meine Seele, die mich falsch leitet. All die Prägungen, Erlebnisse, die ich hatte, die destruktiv sind in meinem Leben und doch so in mir innen sitzen, das wird Gott in dem Sinn töten. Und wie passiert das? Im nächsten Vers lesen wir Folgendes. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Beachtet das Wort neu. Neu. Nicht irgendetwas am Alten, das umgebastelt wird, sondern etwas Neues. Und dann steht da noch, jetzt musst du ganz gut mitdenken, euer ganzes Denken, ganz. Frage, was für eine Zeitachse haben wir hier vom ganzen Denken? Wie gross ist die Zeitachse von deiner Erzeugung bis heute? Ist relativ lang. Wir wissen heute, unser Hirn ist ein abartiger Computer mit einer unglaublichen Festplatte. Wir wissen heute, dass alles, wo wir erlebt haben, Erlebnisse, Gedanken und einfach alles ist abgelegt unserem Unterbewusstsein alles. Wir nehmen es nicht wahr, aber es ist abgelegt in unserem Unterbewusstsein und es steuert uns, unsere Seele. Und jetzt steht da, was will der Heilige Geist in dir und in meinem Leben tun? Aber bei mir alles erneuern. Und dann sage ich, wow, Heiliger Geist, also bei mir musst du noch manche Überstunden machen. Das sind sehr viele Lebensfelder bei mir, aber hier bin ich, ja Mann. Bei dir ist es wahrscheinlich das Gleiche. Er will uns erneuern. Und eben der Punkt, wir werden so oft immer noch gesteuert von unserer Seele, von all dem Unterbewusstsein. Und wir wissen es oft gar nicht. Und wir realisieren es oft gar nicht. Und darum kommen wir oft auch nicht in das neue geistliche Leben hinein, weil unsere Seele ist noch so sehr im Leid ist. Vorletzte Woche habe ich mich mit einer Person getroffen. Sie ist frisch zum Glauben an Jesus gekommen. Und es hat so vieles verändert in ihrem Leben. Sie hat auch ihrem Chef gerade von dem Jesus erzählt, von dem ICF erzählt. Und ihr Chef ist ein edler Mensch, ein gutmütiger Mensch. Aber bei Chile hört es auf. Bei Chile hört es auf. Wenn er nur das Wort Chile hört, dann löst es bei ihm einfach, ist der Laden Hunger. Und dann erzählt, als er erfahren hat, dass das ICF Chur, ein Chile, das Piwan gekauft hat für 2 Millionen. Er hat das so kennt, das Piwan, das ist so das Tanzlokal in Chur gsi. Und dass jetzt ein Chile kommt und das einfach zahlt. Das kann nicht mit rechten Dingen zu und her gehen. Für den Chef war völlig klar, das muss ein ganzer Strubi Chile sein. Was sie mir das so erzählt, die Person, da laufe ich zur Hochform auf. Weil ich habe ja komma genau alles erlebt. Ich vergesse nie den Moment, wo ich 2 Millionen unterschrieben habe. Das hat etwas nicht mehr gemacht. Und wo ich die 2 Millionen unterschrieben habe, in dem Moment habe ich zurückgedacht, vor ungefähr 25 Jahren, wo Gott zu mir gesagt hat, Küsse, mit den Finanzen, ich prüfe dein Herz. Kann ich dir mal ein grosses anvertrauen? Und ich kann dir sagen, es ist bis aufs Komma genau, ist alles korrekt gewesen, was wir gemacht haben. Alles. Es war einfach eine Wundergeschichte gewesen. Zurück zu dem Mann, also ich konnte es noch mehr erzählen, aber ich erzähle es jetzt einfach aus Zeitgründen nicht. Aber was ich ausdrücken will, der Mann, die Person, hat eine Geschichte gehabt, logischerweise. Ich kenne die Person ja nicht. Aber sie hat mit Sicherheit ganz viele Sachen oder ein Erlebnis gehabt mit Chile. Und jedes Mal, wenn das Wort Chile nur kommt, dann poppt es bei ihm natürlich auf. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Vielleicht bist du Frau und du kochst nicht gern. Vielleicht kochst du wirklich einfach nicht gern, weil du nicht gern kochst. Okay, darf ja sein. Aber vielleicht gibt es auch irgendwo etwas an Prägung, wo du weißt, hey, als Kind, meine Mutter war so mühsam gewesen, wenn ich irgendwo am Kochherd gestanden bin, dann sie jetzt einfach nur tätscht, es ist nicht gut rausgekommen. Und das ist natürlich, liegt schon weit hinter dir. Aber das ist eine Erinnerung, deine Seele, die immer wieder Material aufbringt. Und dort bist du da, du kochst einfach nicht gern. Und dann würdest du zurückgehen, würdest du plötzlich merken, hey, das ist das Thema, das ist mit Scham beladen. Mit dem und dem Hintergrund. Oder als Mann vielleicht, du hast irgendwo Klötzchen gebaut, Türmchen gebaut, es ist dir nicht so gelungen und du weißt noch so gut, wie dein Papa kommt und einfach nur so ein bisschen dich auslacht. Ja, du kannst das halt gleich nicht. Und das liegt schon 20 Jahre zurück vielleicht in deinem Leben. Und alles, was ein bisschen mit technischem zu tun hat, fällt dir schwer. Ist mit Scham behaftet. Aber der Hintergrund ist, eine Prägung, die du gehabt hast. Und es tut so gut, wenn wir in diesen Sachen, wenn der Heilige Geist kann Licht drauf geben. Und nochmal, wir werden so schnell wie zu Götter, wir werden dann wie zu Götter mit einer sehr schlechten Kopie vom wahren Gott, wenn wir eben von unserer Seele gesteuert sind. Wenn sie bestimmt, was richtig ist, was wahr ist, was gut ist. Und nicht der Heilige Geist. Vielleicht merkst du gerade jetzt das Thema, wo du merkst, hey, das ist genau so ein Bereich, wo Gottes Geist mir jetzt zeigt. Wo ich eigentlich voll aus der Seele erlebe. Und der Geist Gottes ist da und sagt, ich werde dich erneuern. Ich kann etwas ganz Wichtiges zur Seele sagen. Die Seele hat auch absolut seine Berechtigung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen unsere Seele nicht einfach so abdrücken. Die Seele hat und muss ihren Platz haben. Man sieht zum Beispiel beim David. Der David ist ein Mann aus dem Alten Testament, ist ein König gewesen, ist auch ein Worshipper, ein Anbeter von Gott. Und er hat oft zu seiner Seele, hat er mit seiner Seele geredet. Ich will dir einen Vers mitgeben, wo er sagt, ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Ganz eindrücklich, was er da sagt. Er sagt, meine Seele ist wie ein Kind. Und ich nehme die Seele an die Hand. An die Hand von wem? Vom Geist Gottes. Nicht die Seele ist im Lied. Die Seele hat ihren Platz, unbedingt. Aber sie ist nicht im Lied, sondern der Geist ist im Lied. Und der Geist wird dir und mir noch so viele Sachen zeigen, die uns helfen, dass dies und mein Leben viel voller werden kann. Erfüllender kann werden. Dass man aus dem unsichtbaren Reich Gottes anfangen herausleben. Ich kann dir etwas erzählen, was ich kürzlich erlebt habe in meinem Leben. Und zwar, ich habe in der Bibel gelesen, im 1. Korinther, der steht, oder vielleicht noch anders gesagt, was hilft mir, dass mein Geist stark wird? Was hilft mir konkret, dass mein Geist erstarken kann? Mein Punkt, der mir extrem hilft, das ist, ich tue die Bibel betend lesen. Das ist so eine Art, die mir enorm hilft. Ich tue die Bibel nicht nur lesen, ich tue nicht nur beten, sondern ich tue das bewusst zusammen verbinden. Ich kann mich gerade erinnern, dass vorgestern ich so einen Moment gehabt, ich habe mich so gefreut auf die Bibel, wie ein kleines Kind. Und es war so, wie wenn jemand vor einem Buffet ist, kennst du das auch? So, es gibt manchmal so die herrlichen Z'Morgen-Buffet in einem Hotel, Restaurant, oder? So, boah, was kann ich nehmen, oder? Ein bisschen ist drin, also nicht das Buffet, aber du hast den Teller mit und alles und du musst dich stärken und es tut so gut, oder? All die verschiedenen Sachen. Und so habe ich mich gefühlt, als ich die Bibel wieder genommen habe. Ich dachte, wow, ich freue mich auf all die Verse, die ich lesen kann. Und ein Vers, den ich gelesen habe, das war im Korintherbrief, wo steht, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und man hat da angesprochen mal die Frage, wisst ihr nicht? Ja, logisch, theologisch weiß ich's. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bestimmt's mich? Macht's etwas mit mir? Dass mein Leib ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Ich kann das theologisch wissen, aber es hat keine Bedeutung. Rühr mal deinen Leib an. Spürst du ihn, oder? Tempel vom Heiligen. Und er fragt, wisst ihr nicht? Und ich bin so ins Gebet reingekommen und habe zum Heiligen Geist gesagt, dass der Heilige Geist, wenn ich ehrlich bin, nein, ich check's nicht. Aber, Heilige Geist, ich hätte gerade Zeit. Kannst du mir das erklären? Ich bin aus der Tore. Und ich habe gewusst, er hat ja immer Zeit. Seine Agenda hat immer Platz frei für mich. Für dich auch. Und es war ein Prozess. Und das Bild voll wird, muss ich andere nächste Story erzählen. Ich war diese Woche auch noch oberhalb von Lugano. Montepré-Gegend. Und dort oben, dort hat es ja bei Lugano, oberhalb, das hat ja, dort hat es ja Villen. Das ist unglaublich. Die Villen dort, wunderschöne Lage. Wir sind dort durchgefahren. Und ich sage zu meiner Frau so, Schatz, da ist nicht gefragt, wie viel kostet der Quadratmeter, sondern wie viel kostet der Quadratzentimeter. Wahrscheinlich oder unglaublich. Und das war es, wenn der Heilige Geist zu mir sagt, hey Cousin, was sind die Willen da schon im Vergleich zu dem, dass dein Leib ein Tempel ist? Die Willen ist da. Keine Chance gegen Tempel. Und du hast nicht nur einen Tempel, sondern du bist ein Tempel. Das habe ich gefeiert. Das habe ich reingezogen. Das habe ich zelebriert. Hey, das ist Identität. Und egal wo ich wohne, wie ich wohne, die wertvollste Immobilie, die es gibt, ist, die bin ich selber. Ich kann es wissen, theologisch, aber macht es etwas mit mir? Das ist eigentlich das Werk vom Heiligen Geist, wenn er anfängt, uns Offenbarungen zu geben. Es macht etwas. Invisibel, unsichtbar, in meiner Identität. Ich laufe ganz anders in der Gegend. Ich tue mit ihrer Wille da, Mann. Ich bin Tempel. Aber der Heilige Geist war noch nicht fertig. Er hat gesagt, ich küsse. Da in deinem Leben, da in deinem Tempel, da gibt es noch ein paar Ruinen. Gibt es schon ein paar Ruinensteine in deinem Leben? Ich möchte gerne, dass aus den Ruinen in deinem Leben edle Tempelsteine können werden. Okay. Sind wir beim Denken? Erneuerung. Das Ruinengebiet. Ruinenerinnerungen. Ruinenprägungen. Plötzlich wird ein Tempel daraus. Ich habe das nicht. Erneuerung neu. Aus Ruinen Tempel. Kann nur er. Aber der Heilige Geist war immer noch nicht fertig. Er ist in der Hochform aufgelaufen. Ich sagte, hey, Küsse, in deiner Umgebung, da wo du wohnst und lebst, gibt es noch so viele menschliche Ruinen. Tausende von Ruinen. Und noch so viele Ruinen sind berufen, dass ich jetzt in einem Tempel Gottes werde. Küsse, ich hab mit meinem Blut gezahlt. Es war teuer. Nicht nur ein paar Tropfen. Da habe ich nur ein paar Tropfen Wasser. Ich habe alles gegeben, dass aus Ruinen von Menschenleben ein Tempel werden kann. Das hat etwas gemacht mit meinem Fokus. Das Erste, merkst du, nur der eine Vers macht so viel mit meiner Identität und so viel mit meinem Fokus. Meine Seele, die sagt, Wer ist im Lied von dem und von meinem Leben? Ich bin so oft auch in der Seele. Hallo, ich gebe es zu. Aber ich führe es immer wieder, wenn der Heilige Geist mir neue Felder, Welten, Dimensionen auftut und mein Leben da voller und farbiger wird. Und wenn ich wieder hunger bin, wenn ich deprimiert bin, ich weiss, der Heilige Geist hat etwas Neues wieder neu für mich parat. Und das wünsche ich auch dir von ganzem Herzen. Und wir gehen zusammen in Worship. Du kannst die Predigt auch setzen. Und ich werde, hey, lass doch aufstehen. Und ich werde einfach noch so einen Gedanken, einen Vers dir lesen. Ich habe den heute Morgen gelesen, den Vers. Wow, der ist so gut. Passt so gut. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Hey, nochmal, lass doch mal aufstehen. Wir haben ein neues Leben, deine Seele ist da, die kennen wir alle. Und er will uns auf Schritt und Tritt bestimmen. Ich hatte noch zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild, das ist, wenn ich nur meine Seele füttere, dann wird meine Seele so zu einer, wird die sehr kämpferisch. Sie ist dominant. Und mein Geist, kannst du mir das nächste Bild geben, ist irgendwie so ein bisschen niedlich und nett. Die Frage ist, wann fütterst du und ich? Wann nährst du und ich? Wie gesagt, die Seele hat ihre Bedeutung. Aber du und ich müssen berufen, in dem unsichtbaren Reich Gottes zu laufen und zu leben. Und ich werde den Vers noch einmal lesen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich möchte dich einladen, dass du einfach einfach dem Heiligen Geist jetzt einfach Raum gibst und dass du kannst ein Gebet beten, das du noch nie gebetet hast. Noch nie. Und versteh mich nicht, es geht jetzt nicht darum, dass du irgendetwas jetzt musst Neues produzieren, sondern am Heiligen Geist einfach sagen, hier bin ich. Er ist der Gott vom Neuen. Und trau dem Heiligen Geist zu, dass er dir vielleicht jetzt ein Gebet aufs Herz legt. Irgendein Bereich von deinem Leben, wo du so noch nie gesehen hast und wo du etwas betest, wie du noch nie gebetet hast. Er ist ein Gott vom Neuen. Und Heiliger Geist, ich danke, dass du jetzt da bist. Und wir können nicht mehr machen, als wir ganz am Herzen einfach unser Herz dir öffnen. Danke, du bist so gut. Du bist so gut, du bist so gut. Du willst dein Himmlische mit uns teilen. Dafür danke ich dir. Und ich habe jetzt einfach mein Herz dir her. Und nicht meine Seele soll regieren, sondern Heiliger Geist, du sollst zu meinem Geist kommen. Jetzt reden, wenn du willst. Ich bin jetzt einfach da. Ich habe jetzt einfach so einen Moment von der Stille, ohne Stress. Und vielleicht gibt der Heilige Geist dir gerade jetzt einen Impuls. Vielleicht auch erst heute Nachmittag, vielleicht erst morgen, vielleicht gar nicht. Aber was wir machen können, ist jetzt einfach die Stille vor dem Geist Gottes einfach haben. Thank you.